Philosopher, der Podcast, in dem wir uns die Philosophiegeschichte zurückerobern. Frauen in der Philosophie mit Lisanne Schuster und Monika Lee. Hallo Lisanne.
Hallo Moni.
Ja, wir freuen uns, dass wir über 65 Mal angehört bzw. zumindest angeklickt wurden. Vielen herzlichen Dank auch für die zahlreichen Rückmeldungen und Anregungen. Wir wurden gefragt, ob wir die Musik am Anfang ändern könnten. Die Antwort lautet nein. Wir wurden allerdings auch gebeten, das, die Literatur- und Quellenangaben in die Shownotes zu packen. Das haben wir gemacht. Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, ist unser heutiges Thema Moral. Regieren weiblich geführte Staaten besser auf die Corona-Pandemie, titelten einige Zeitungen im Frühjahr letzten Jahres und verwiesen damit auf eine Frage, die es sich auch lohnt, philosophisch zu beleuchten. Gibt es einen Unterschied von männlicher und weiblicher Moral?
Ja, an der Stelle auch sofort natürlich nochmal der Hinweis, also männlich-weiblich ist in diesem Zusammenhang natürlich wieder rein binär oder stark binär geprägt. Diese Kategorien in der übernächsten Folge wollen wir uns deswegen nochmal wirklich ausführlich der Frage widmen, was ist eigentlich als männlich, als weiblich zu bezeichnen und welche Probleme bringt diese binäre Denkweise eigentlich mit sich und was davon ist eigentlich auch schon längst überholt. In diesem Zusammenhang sind aber diese Kategorien ja noch wirkmächtig. Und deswegen verwenden wir hier, wie auch beim letzten Mal, den Begriff männlich im Sinne von patriarchal dem patriarchalen Mainstream entsprechend. Und weiblich ist dann dementsprechend alles davon Abweichende. Und mit Hinblick auf das Werk, die andere Stimme von Carol Gilligan, muss man dann auch wieder sagen, ja, möglicherweise ist ihre Sichtweise dann wieder patriarchal, Stereotyp weiblich. Aber das wird, denke ich, später klar in der nächsten Folge. Ja, machen wir dazu mehr. Zunächst müssen wir einmal den Begriff klären. Was ist eigentlich Moral im philosophischen Sinne?
Traditionell unterteilt man ja nach Kant in der Philosophie vier große Bereiche. Was kann ich wissen? Also die Erkenntnistheorie. Was soll ich tun? Die Ethik. Was darf ich hoffen? Das sind dann häufig religiöse Fragen. Und was ist der Mensch? Also die Anthropologie. Diese Bereiche sind miteinander verknüpft, wie sich dann auch in der heutigen Folge zeigen wird. Moral ist laut Duden definiert als sittliche Norm, Grundsätze und Werte, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren und die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Demnach sind also Moralfragen der Ethik zuzuordnen. Eine weitere Frage, die sich aus dieser Definition ergibt und auch für unsere Folge heute relevant ist: Da die Gesellschaft kein gleichberechtigtes Gefüge ist, wer bestimmt wie, welche Werte und Normen als verbindlich gelten?
Ja, und heute werfen wir da einen Blick in die Entwicklungspsychologie. Und zwar hat Lawrence Kohlberg ein Stufenmodell der moralischen Entwicklung des Menschen entwickelt. Und Kohlberg war ein amerikanischer Professor und Psychologe, Professor für Erziehungswissenschaften, und in Langzeitstudien hat er sich in den 50er und 80er Jahren mit der moralischen Entwicklung des Menschen beschäftigt.
Vielleicht hier noch eine kleine Anmerkung: Auch wenn die Psychologie heute eine eigene Disziplin darstellt, hat sie sich aus der Philosophie entwickelt und ist demnach auch verknüpft mit den Fragen, was kann ich wissen und was ist der Mensch?
Genau, und Kohlberg hat mit Hilfe von moralischen Dilemmata letztendlich diese moralische Entwicklung des Menschen untersucht. Und dazu hat er Probanden mit hypothetischen moralischen Dilemmata konfrontiert und damit sozusagen mit einer moralischen, kniffligen Entweder-Oder-Situation. Da wäre vielleicht ein Beispiel ganz gut.
Ein klassisches Beispiel ist das sogenannte Heinz-Dilemma. Die Geschichte handelt von einem Mann namens Heinz, dessen Frau sterbenskrank ist. Der einzige Apotheker der Stadt hat ein Medikament entwickelt, das die Frau heilen könnte. Allerdings verkauft dieser Apotheker das Medikament für den 10-fachen Preis, den ihn diese Herstellung kostet, und er ist auch nicht bereit, Heinz das Medikament zu einem geringeren Preis zu verkaufen. Und trotz zahlreicher Bemühungen gelingt es Heinz nicht, ausreichend Geld zu beschaffen, um das Medikament kaufen zu können. Verzweifelt bricht er also in die Apotheke ein und stiehlt das Medikament für seine Frau. Die Probanden wurden nun daraufhin befragt, ob und warum Heinz das Medikament stehlen sollte.
Ja, wichtig ist an der Stelle zu erwähnen nochmal, dass Kohlberg keine inhaltliche, sondern eine strukturelle Analyse der Antworten der Probanden gewählt hat oder durchgeführt hat. Also es kam nicht darauf an für ihn, welche Handlungsalternative der Proband gewählt hat, also Medikament stehlen oder eben das Medikament nicht zu stehlen, sondern die Struktur des moralischen Urteils wurde analysiert.
Also nochmal wichtig, es war irrelevant, wie sich die Probanden konkret entschieden haben, sondern wichtig war, wie argumentieren sie für eine bestimmte Handlungsoption.
Genau, das wird am Beispiel sicherlich nochmal klarer. Also Kohlberg meint dann herausgefunden zu haben, dass sich die moralische Entwicklung des Menschen auf drei Ebenen vollzieht, einer präkonventionellen Ebene, einer konventionellen und einer postkonventionellen Ebene. Und jeder dieser Ebenen ordnet er nochmal zwei Stufen zu. Wie diese Bezeichnung der Ebenen schon erkennen lassen, beschreiben sie zunächst einen Zustand, in dem Menschen noch nicht mit den Regeln der Gesellschaft vertraut sind, also präkonventionell. Das heißt, Kohlberg geht erstmal davon aus, dass sich in der Regel Kinder zunächst einmal einfach an Autoritäten orientieren, um Strafen zu vermeiden. Also in diesem konkreten Fall, in diesem Heinz-Dilemma, könnte eine Antwort dann lauten eines Probanden, das Medikament sollte Heinz nicht stehlen, denn wenn er gefasst wird, kommt er ja ins Gefängnis. Das wäre dann die erste Stufe dieser präkonventionellen Ebene. Auf der zweiten Stufe erkennen dann oder berücksichtigen die Probanden dann schon die Gegenseitigkeit menschlichen Verhaltens, aber argumentieren letztendlich immer noch egoistisch. Also hier wäre ein Prinzip, das dann greift, eine Hand wäscht die andere. Und eine Antwort auf der Ebene könnte dann so aussehen, das Medikament sollte Heinz ruhig stehlen, denn wenn er selber mal Hilfe braucht, dann wird seine Frau ihm ja auch helfen.
Ja, wie die Bezeichnung der konventionellen Ebene bereits verrät, handelt es sich hierbei um ein Entwicklungsstadium, in dem die Probanden auf der dritten Stufe zunächst den Erwartungen von Bezugspersonen und Autoritäten entsprechen möchten. Das heißt, ganz nach dem Motto, entweder bin ich ein guter Junge oder ein böser Junge. Am Beispiel des Heinz-Dilemmas wäre es, das Medikament nicht zu stehlen, denn sonst wären seine Eltern enttäuscht von ihm. Schließlich wollen sie keinen Dieb als Sohn haben. Auf der vierten Stufe orientiert sich der Proband an Gesetz und Ordnung und erkennt zudem moralische Normen für das Funktionieren der Gesellschaft an. Bezogen auf das Heinz-Dilemma wäre es, das Medikament nicht zu stehlen, denn das ist gegen das Gesetz und ohne Gesetz funktioniert die Gesellschaft nicht. Während die präkonventionelle Ebene nach Kohlberg in der Regel von Kindern erreicht wird, schreibt er die konventionelle Ebene einem Großteil der Jugendlichen und den Erwachsenen zu.
Genau, und nur ein ganz kleiner Teil der Erwachsenen erreicht dann auch die postkonventionelle Ebene. Auf Stufe 5 werden dann moralische Normen nämlich schon hinterfragt und nur noch als verbindlich angesehen, wenn sie auch gut begründet sind. Also Motive könnten hier Gerechtigkeit oder Nützlichkeit sein, die dann für alle gelten. Ein Beispiel wäre, das Medikament ist zu stehlen, denn Gesetze, die ungerechte Folgen haben, darf man brechen. Und auf der letzten Stufe, da offenbart Kohlberg eigentlich, dass er wahrscheinlich Kantianer ist, behauptet er eben, würden sich die Probanden auf abstrakte Prinzipien wie zum Beispiel den kategorischen Imperativ oder die Menschenwürde berufen. Und hier ging es um die Universalität und die Widerspruchslosigkeit der eigenen Überzeugung. Also ein Beispiel auf der Ebene könnte sein, ich kann nicht wollen, dass Stehlen zu einem allgemeinen Gesetz wird, also darf ich es auch nicht und Heinz darf es dementsprechend nicht.
Ein problematischer Aspekt wurde vielleicht bereits an unseren Formulierungen deutlich, denn wir haben ganz bewusst vom Probanden gesprochen. Denn wie seine damalige Mitarbeiterin Carol Gilligan in ihrem Buch Die andere Stimme, die wir bereits erwähnt hatten, ganz am Anfang, das 1982 erschienen ist, anmerkt, hat Kohlberg sein Modell ausschließlich auf empirischen Untersuchungen von 84 Jungen aufgebaut, deren Entwicklung er über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren untersucht hat. Die Frage ist natürlich, was ist mit den untersuchten Mädchen passiert?
Genau, und in dem Modell, also das Modell wurde auch kritisiert, denn es zeigen sich ziemlich schnell einige doch zumindest Schwierigkeiten oder Thesen, die man hinterfragen kann. Zum Beispiel beruht sein Schema ja nicht, eigentlich dann dementsprechend nicht auf repräsentativen Daten für alle Menschen, beansprucht aber doch universelle Gültigkeit. Also Kohlberg behauptet, dass diese Entwicklungsstufen des moralischen Bewusstseins jeder Mensch unabhängig von der Kultur, in der er aufwächst, durchläuft und dass auch die Reihenfolge fest ist, also dass man keine Stufe zum Beispiel überspringen kann. Außerdem ist auch noch ein wichtiger Aspekt, auch jetzt gerade für uns, er klammert eigentlich alle affektiven, also emotionalen, auf Gefühlen basierenden Aspekte einer moralischen Entwicklung komplett aus. Also er geht davon aus, dass das moralische Urteilen ja auf einer kognitiven Entwicklung aufbaut, also einer rein rationalen. Man muss also erst logisch denken können, bevor man moralisch urteilen und handeln kann. Und damit sind ja eigentlich alle moralphilosophischen Ansätze ausgeschlossen, die eben auch zum Beispiel den Gefühlen innerhalb einer Moral eine große Rolle zuschreiben. Also Hume zum Beispiel würde sagen, dass eigentlich die Affekte, die Gefühle Moral bestimmen. Also etwas ist moralisch gut, wenn wir eine Handlung als gut empfinden und nicht so sehr das rationale Element.
Die Probanden zeigten dann bei der Auswertung ihrer Antworten auf die moralischen Dilemmata nach dem Kohlbergschen Schema ein im Durchschnitt den männlichen Teilnehmern unterlegenes moralisches Urteilsvermögen. Denn die männlichen Probanden haben das Heinsche Dilemma eher als eine Art mathematische Gleichung konkurrierender Werte wie Leben und Eigentum betrachtet, die sie dann mittels Logik gegeneinander abgewogen haben. Dahingegen sahen die Probandinnen das Dilemma als Beziehungsgefüge, das sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Das heißt, zum Beispiel für die Frauen ergaben sich Fragen wie, was passiert mit der Frau, wenn sie zwar überlebt, aber der Mann sich nicht mehr um sie kümmern kann, wenn er im Gefängnis sitzt. Oder sie merkten an, dass Heinz möglicherweise die Hilfe des Apothekers benötigen wird, um das Medikament von seiner Frau zu verabreichen. Außerdem versuchten sie oft, das Dilemma über Kommunikation zu lösen, also den Apotheker zu überzeugen, anstatt auf den von Kohlberg intendierten Wertekonflikt einzugehen. Für Kohlberg erschien dann diese Weigerung, das Dilemma durch ein unpersönliches System der Logik zu lösen und stattdessen auf Kommunikations- und Beziehungsstrategien zurückzugreifen, als moralisch unreif. Und dadurch kamen dann die Probandinnen meist nicht weiter als auf die konventionelle Stufe, beziehungsweise schienen sie einfach nicht in sein Schema zu passen, woraufhin er sich dann nicht mehr weiter auf sie bezogen hat.
Genau. Und jetzt ist doch interessant, also wie ist es denn jetzt? Also er hat nur 84 Jungen untersucht oder wie?
Ja, also er schien wohl schon auch Frauen dann anfangs mit einbezogen zu haben, doch als er dann gemerkt hat, dass sie so gar nicht in sein Schema passen wollen, hat er sie rausgelassen. Also habe ich das verstanden. Ja.
Ja, im Allgemeinen sollte die, denken wir, die Bedeutung und Wirkung des Modells weder über noch unterschätzt werden. Aber klar ist, so ist uns das auch begegnet und ja, dass das Modell heute noch im Ethik- und Philosophieunterricht unterrichtet wird, auch in der Ausbildung. Und die Kritik an diesem Modell findet eigentlich nur am Rande statt. Das heißt, was meist hängen bleibt, ist, dass es wohl so eine starke Hierarchisierung von moralischer Argumentation gibt und bei der Wertediskussion wird es wie eine mathematische, werden die Werte wie eine mathematische Gleichung eigentlich behandelt. Auch in der Psychologie und ja, in allen pädagogischen Disziplinen an der Uni wird das Modell auch, ja, ist Teil der Ausbildung.
Ja, und es handelt sich einfach um ein viel zitiertes Schema. Wenn man sich überlegt, Wissenschaft, das sind mit gehören mit den Medien vielleicht zu den reichsten Instanzen, die so einen, die unseren gesellschaftlichen Diskurs bestimmen. Und wissenschaftliche Modelle haben ja eigentlich den Anspruch, Realitäten abzubilden. An dem Beispiel von Kohlbergs Stufenmodell wird allerdings deutlich, dass diese Studien und diese Modelle häufig den Erwartungen der Wissenschaftler angepasst werden. Also im Fall von Kohlberg war es ja so, dadurch, dass Frauen meistens nur die konventionelle Stufe erreicht haben, wurden sie dann gar nicht mehr weiterhin großartig in diese Studien, in die Entwicklung dieses Modells einbezogen, weil es einfach nicht in seine Vorstellungen von einer moralischen Entwicklung gepasst hat, wie die Frauen argumentiert haben. Also anstatt Realitäten abzubilden, sorgen dann diese Modelle, wenn sie immer wieder zitiert werden, dass sie unsere Wahrnehmung beeinflussen, anstatt Realitäten einfach nur darzustellen. Und dadurch entsteht dann der Eindruck, dass moralische Argumentationen von Frauen unreifer bzw. einfach weniger gut sind als die von Männern.
Und wir probieren jetzt einfach mal ein paar Thesen aus, die wir dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen differenzierter auch auseinandernehmen. Aber wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir im Idealfall Politikerinnen wählen, die wir als moralisch, also für moralisch überzeugend halten, dann unterstützt ja eigentlich, könnte man sagen, Kohlbergs Stufenmodell die These, dass Männer die besseren Politiker sind. Also tatsächlich gibt es ja immer noch mehr männliche als weibliche Politikerinnen in Führungspositionen. Klar, man muss da, also es ist uns dabei völlig klar, dass jetzt, dass sich hier auch nur um eine reine Korrelation oder eine nicht um eine Kausalität handeln muss. Aber wir probieren es jetzt einfach mal so aus. Möglicher Zusammenhang zu Narrativen, wie sie von Kohlbergs Stufenmodell gestützt werden.
Ja.
Da. Und deswegen nun zwei Fragen an euch zum Abschluss, ja, die wir in der nächsten Folge dann gerne aufgreifen würden. Was ist nun im Hinblick auf die an Kohlbergs Modell geäußerte Kritik und die Schlagzeilen, dass weiblich geführte Staaten besser auf die Corona-Pandemie reagieren, bemerkenswert? Beziehungsweise welche Zusammenhänge seht ihr da? Und zweitens, wie könnte ein Modell moralischer Argumentation eigentlich aussehen, das nicht nur die von Kohlberg beschriebene männliche Perspektive einbezieht, sondern auch die weibliche?
Gerne könnt ihr uns eure Antworten zuschicken. Wir werden sie dann in der nächsten Folge aufgreifen. Auch sonstige Anregungen und Kommentare könnt ihr uns gerne bei Facebook oder Instagram hinterlassen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Philosopher, Frauen in der Philosophie mit Schuster und Lee.